Also zunächst einmal ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einladung. Ich wurde gebeten, etwas aus soziologischer Sicht zur Teilhabe zu sagen. Was ist mit Teilhabe überhaupt gemeint? Teilhabe woran? Teilhabe wo?
Teilhabe wird, das war ja auch in dem Video, in der Videoeinspielung zu hören, oft heute im Zusammenhang mit einem weiteren Begriff genannt, mit dem Begriff Inklusion. Inklusion aber worin? Worin inkludieren? Warum fällt es so schwer, darauf griffige Antworten zu geben? Bei der Teilhabe durch Inklusion besteht die Schwierigkeit ja von vornherein darin, dass es gar nicht um die Eingliederung in etwas gehen kann, was schon da wäre. Eine inklusive Schule wird eine andere sein als die Schule heute. Ein inklusiver Arbeitsmarkt wird eine andere sein als der Arbeitsmarkt heute. Eine inklusive Politik wird eine andere sein als die Politik heute. Und diese Reihe ließ sich fortsetzen. Warum? Weil Schule, Arbeitsmarkt, politische und andere Institutionen heute immer wieder Menschen in ihren gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten einschränken oder gar von der Teilhabe ausschließen. Und dies nicht zufällig, sondern durch die Art und Weise, wie sie funktionieren. Wenn es anders wäre, gäbe es gar keinen Grund, über Teilhabe und Inklusion sich Gedanken zu machen. Deshalb zielen die Begriffe Teilhabe und Inklusion von vornherein auf eine Änderung von Organisationen und Institutionen, auf Änderungen im Zusammenleben ab. Inklusion ist zuallererst eine Forderung von und für Menschen, die den Anspruch haben und den Anspruch erheben können, in der Gesellschaft möglichst selbstbestimmt leben zu können und die daran gehindert werden. Heute wird Inklusion in Deutschland ja vor allem im Anschluss an die UN-Behindertenrechtskonvention, und zwar meist mit Blick auf Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, diskutiert. Die UN-Behindertenrechtskonvention spricht aber von Inklusion als einem Menschenrecht. Insofern geht es also weit über den Kreis der Menschen mit Behinderungen hinaus. Und diese Einschränkungen von Teilhabemöglichkeiten betreffen auch einen sehr viel weiteren Kreis als Menschen mit Behinderungen. Und in diesem weiteren Verständnis werde ich auch jetzt
über das Thema sprechen. Teilhabe und Inklusion verlangt also, Verhältnisse zu schaffen, die Ausgrenzungen, Exklusionen überwinden helfen. Ich will das mal an einem historischen Beispiel verdeutlichen. Vor 100 Jahren wurde in der Weimarer Republik das Frauenwahlrecht eingeführt. Die Frauen waren zuvor aus dem öffentlichen politischen Leben ausgeschlossen. Nun wurden sie als Bürgerinnen politisch anerkannt. Man könnte sagen, inkludiert. Von Inklusion hat damals niemand gesprochen. Aber was hieß das konkret? Dazu musste das gesamte politische System umgekrempelt werden. Die Monarchie abgeschafft, die Republik ausgerufen werden, eine Revolution musste stattfinden. Und den Frauen wurde das Wahlrecht ja bekanntlich nicht geschenkt, sondern sie mussten lange dafür kämpfen. Um diese Teilhabe durch Inklusion zu ermöglichen, musste also etwas radikal Neues erst geschaffen werden. Und darum geht es auch heute wieder, wenn von Inklusion die Rede ist. Es muss etwas radikal Neues geschaffen werden, um Teilhabe zu ermöglichen.
Und genau deshalb gibt es auch keine griffigen, vorgestanzten Antworten. Mit dem Beispiel der Erkämpfung des Frauenwahlrechts wollte ich darauf hinweisen, dass Begriffe wie Teilhabe, Inklusion und Exklusion nur in ihrem geschichtlichen Kontext zu begreifen sind. Wen eine Gesellschaft jeweils einbezieht oder ausschließt und wie sie das tut, das verändert sich in der Zeit und es unterscheidet sich auch zwischen Ländern und Gesellschaften. Vor allem aber wollte ich zeigen, dass es darauf ankommt, dass in bestimmten historischen Konstellationen Menschen überhaupt Ansprüche auf Teilhabe stellen und versuchen, sie durchzusetzen. Was Teilhabe bedeutet, wird erst in diesen Auseinandersetzungen deutlich und entschieden. Wenn wir verstehen wollen, warum es heute bei Teilhabe vor allem geht, müssen wir deshalb von verletzten Ansprüchen auf Teilhabe ausgehen. Und das ist mit dem Titel meines Vortrags gemeint, Teilhabe von der Ausgrenzung her denken. Ich will daher zunächst vom Skandal der Exklusion sprechen und beziehe mich dabei auf eine Debatte, die in den 1980er Jahren zunächst in Frankreich begann, bald daran auf der Ebene der Europäischen Union aufgegriffen wurde und bis heute andauert. Anschließend werde ich darauf eingehen, wie sich die in dieser Debatte thematisierten Probleme in Städten manifestieren, also dort, wo viele von Ihnen, wenn ich richtig verstanden habe, beruflich mit diesen Problemen konfrontiert sind. Zunächst aber zum Skandal der Exklusion. Der Exklusionsbegriff, der in den 1980er Jahren Furore zu machen begann, markierte eine historische Zäsur. Das Ende der Periode relative Vollbeschäftigung, das hat die Frauen allerdings immer schon ausgeschlossen, und des Rückgangs der Einkommensungleichheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Etwa ein Vierteljahrhundert lang hatte diese Periode gedauert. Nun wurde sie abgelöst von einer Rückkehr der Arbeitslosigkeit sowie einer erneuten Zunahme der Einkommensungleichheit und der Armut. Anfangs konnte es ja scheinen, als handele es sich dabei um die Folgen einer ganz ungewöhnlichen politischen und ökonomischen Situation, sogenannte Ölkrise oder eine vorübergehende ökonomische Stagnation. Seit den 1980er Jahren aber verfestigte sich die Arbeitslosigkeit für viele Menschen zur Langzeitarbeitslosigkeit und die Armut zur Langzeitarmut. Betroffen waren und sind bis heute in erster Linie, aber nicht nur, an- und ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter, Migrantinnen und Migranten, die häufig, das wird häufig vergessen, ebenfalls Arbeiterinnen und Arbeiter sind, Jugendliche beim Versuch, im Erwerbsleben Fuß zu fassen, in Deutschland vor allem ältere Arbeitslose und sowie Alleinerziehende, also in erster Linie alleinerziehende Frauen. Armut, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit konzentrieren sich vielfach in bestimmten städtischen Quartieren und entladen sich, vor allem in Frankreich und in England bisher, auch in Schweden übrigens, bislang kaum jedoch in Deutschland, immer wieder in Revolten von Jugendlichen. Die hier beschriebenen Symptome zeigen an, worin die historische Zäsur besteht. In einer Krise der Institutionen, in denen gesellschaftliche Zugehörigkeit und Teilhabe heute in erster Linie vermittelt werden. Wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft mit kapitalistischer Marktwirtschaft, mit repräsentativer Demokratie und einem Sozialstaat. In Gesellschaften dieser Art wird über Teilhabe und Exklusion vor allem in drei Bereichen entschieden. Im Bereich der Arbeit, und das heißt in kapitalistischen Marktwirtschaften in erster Linie der abhängigen Erwerbsarbeit. In abhängiger Erwerbsarbeit sind ja die allermeisten beschäftigt. Im Bereich der Bürgerrechte, und das heißt im Zugang zu persönlichen, politischen und sozialen Rechten. Zu den sozialen Rechten gehören, wie Sie wissen, Rechte in der abhängigen Erwerbsarbeit, zum Beispiel Tarifvertragsrecht und Kündigungsschutz, aber auch die Versicherung gegen die mit der Lohnabhängigkeit verbundenen Risiken des Einkommensverlusts durch Arbeitslosigkeit, Krankheit und Erwerbsunfähigkeit im Alter, aber auch das Recht auf Bildung, angemessene gesundheitliche Versorgung und angemessenen Wohnraum. Der dritte Bereich, in dem maßgeblich über Zugehörigkeit und Teilhabe entschieden wird, ist schließlich der Bereich sozialer Nahbeziehungen von Familie, Bekannten und Freundeskreisen. In allen drei Bereichen haben tiefgreifende Veränderungen stattgefunden. Wir sehen heute, dass die Zahl der abhängig Beschäftigten in Deutschland deutlich zunimmt und dennoch ein erheblicher Sockel der Langzeitarbeitslosigkeit zurückbleibt. Vor allem aber sehen wir, dass für immer mehr Menschen Erwerbsarbeit nicht mehr aus der Armut heraushilft. Die Institution Arbeitsmarkt gewährleistet somit soziale Teilhabe nicht, jedenfalls nicht in dem Umfang wie vor 30, 40 Jahren. Zugleich und damit in einem engen Zusammenhang wurde auch ein entscheidender Stützpfeiler des Bürgerstatus geschwächt, der Pfeiler soziale Rechte. Die Tarifbindung von Unternehmen geht zurück, der Kündigungsschutz wurde aufgeweicht, der Niedriglohnsektor mit gesetzlichen Maßnahmen gefördert, Arbeitslosen- und Rentenversicherung schützen in vielen Fällen nicht mehr vor sozialem Abstieg. Und um ein weiteres Beispiel der Erosion sozialer Rechte zu nennen, die dramatische Rückkehr der Wohnungsfrage, die wir gerade erleben, geht nicht zuletzt auf den Rückzug des Bundes aus der öffentlichen Wohnungsversorgung in den 1980er Jahren zurück und die Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände in den Jahrzehnten danach. Familien- und Bekanntenkreise, also die dritte für soziale Teilhabe wesentliche Instanz, können nicht ohne weiteres kompensieren, was an Teilhabemöglichkeiten über den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat fehlt. Das hohe Armutsrisiko von alleinerziehenden Frauen ist dafür ein eindringlicher und bedrückender Beleg. Wie kann es nun überhaupt zu einer solchen Krise der Vermittlung von Teilhabe über den Arbeitsmarkt, den Bürgerstatus und den Nahbereich sozialer Beziehungen kommen? Alle drei Bereiche sind von Ungleichheits- und Machtverhältnissen gekennzeichnet. In der abhängigen Erwerbsarbeit ist es das Machtgefälle zwischen Kapital und Arbeit, im öffentlichen Dienst, von öffentlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das darüber entscheidet, wer Erwerbsarbeit bekommt und zu welchen Bedingungen. Persönliche, politische und soziale Rechte sind an die anerkannte Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen gebunden und werden auch innerhalb des Gemeinwesens ungleich zugeteilt. In den familiären Beziehungen, nicht nur dort, schlagen Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis durch. Aus all dem erwachsen Möglichkeiten der Exklusion. Exklusion liegt immer ein Machtgefälle zugrunde. Das Besondere daran ist, dass diese Bereiche mehr oder weniger eng miteinander verbunden sind. Von der Stellung in der Erwerbsarbeit zum Beispiel, das wissen Sie alle, hängt ein erheblicher Teil des Einkommens, damit auch der materiellen Teilhabemöglichkeiten ab und nicht zuletzt das gesellschaftliche Ansehen. Die Stellung in der Erwerbsarbeit entscheidet in Deutschland übrigens sehr stark darüber, welche sozialen Rechte man genießt. Ob zum Beispiel die Rentenversicherung im Alter ein auskömmliches Leben ermöglicht oder nicht. Vom Nachweis einer Arbeitsstelle hängt für Migranten ein unmittelbar persönliches Recht ab, das Recht auf Aufenthalt. Wer keinen anerkannten Aufenthaltsstatus hat, hat wiederum kaum die Möglichkeit, legal Arbeit zu finden. Und um eine weitere enge Verbindung zwischen den Bereichen zu benennen, wer heute im Bildungssystem scheitert, trägt auch ein hohes Risiko, am Arbeitsmarkt zu scheitern. Diese Verbindung ist sehr viel enger als noch vor 30, 40 Jahren. Man konnte noch als Ungelernter in einer Fabrik arbeiten. Diese Möglichkeit besteht heute kaum noch. Ohne gesichertes Auskommen aber ist es wiederum schwierig, eine Familie zu gründen und zu unterhalten. Also Arbeitsmärkte und Heiratsmärkte hängen sehr eng miteinander zusammen. Und deshalb besteht die Gefahr, dass beschränkte Teilhabemöglichkeiten in einem Bereich auf andere Bereiche übergreifen, dass sich Ausgrenzungen also gegenseitig in einem Teufelskreis bis hin zur sozialen Exklusion verstärken. Und diese Möglichkeit, diese Gefahr ist in Deutschland besonders groß aufgrund der engen Koppelung von Erwerbsarbeit und sozialen Rechten, also etwa von den Beiträgen, die man in die Sozialversicherung zahlt und den Leistungen der Sozialversicherung. Jetzt muss ich gleich einem möglichen Missverständnis vorbeugen. Exklusion bedeutet nicht, aus der Gesellschaft herauszufallen. Auch der Umgang mit Arbeitslosigkeit ist heute gesellschaftlich institutionell geregelt. Selbst Langzeitarbeitslose sind mit Rechten und Pflichten ausgestattet. Mit der Pflicht, Erwerbsarbeit zu suchen, selbst wenn die Erfahrung sie lehrt, dass sie keine finden werden, und mit dem Recht auf ein materielles und soziales Existenzminimum. Dieses Recht darf allerdings eine kulturell angemessene Lebensführung nicht garantieren, damit der Ansporn zur Arbeitssuche erhalten bleibt. Langzeitarbeitslose fallen also nicht aus der Gesellschaft heraus, sie stecken in der Falle einer Erwerbsarbeitsgesellschaft, an der sie nicht teilhaben, aus der sie aber auch nicht entrinnen können. Auch Arme fallen nicht aus der Gesellschaft heraus, selbst wenn ihre Armut andauert. Im Gegenteil, Armut heute bemisst sich gerade daran, was in unserer Gesellschaft als kulturell angemessene Lebensweise gilt. Und darüber besteht eine weitgehende Übereinstimmung in der Gesellschaft, auch über Einkommensunterschiede hinweg. Auch die Reichen wissen, was ein Minimum darstellt. Deshalb bringt Armut nicht nur die Erfahrung von Mangel, sondern auch den Stachel der Ausgrenzungserfahrung heute mit sich. der Erfahrung nämlich, den verallgemeinerten gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen, nicht mithalten zu können. Und schließlich verlieren Arbeitslose und Arme, anders als im frühen 20. Jahrhundert, sofern sie Staatsbürger sind, heute auch nicht ihre politischen Rechte. Migranten ohne deutschen Pass sind von denen von vornherein ausgeschlossen. Eine Vielzahl empirischer Untersuchungen belegt allerdings, dass mit zunehmender Unsicherheit in den Arbeitsverhältnissen und zunehmendem Armutsrisiko die politische Partizipation zurückgeht, auch die Beteiligung an Wahlen. Und das kann auch nicht verwundern. Wie sollen Menschen, denen es aufgrund ihrer Lebensumstände bereits schwerfällt, ihren Alltag zu planen, wie sollen die dazu ermutigt sein, die Geschicke des Gemeinwesens gestalten zu wollen? Kurz, Exklusion bedeutet, Teil der Gesellschaft zu sein, nicht aus der Gesellschaft herauszufallen, ohne an ihr angemessen teilhaben zu können. Und gerade darin besteht der Skandal der Exklusion. Er widerspricht zutiefst dem Selbstbild von Gesellschaften, die beanspruchen, nach dem Zweiten Weltkrieg endlich Kapitalismus und repräsentative Demokratie ein für alle Mal auf der Grundlage von bürgerlicher Gleichberechtigung und sozialen Rechten versöhnt zu haben, trotz weiter bestehender und als legitim erachteter Ungleichheit. Dieses Selbstbild ist historisch jungen Datums. Das galt noch nicht im frühen 20. Jahrhundert. Ja? Also dass Arbeiter dazugehören, musste erkämpft werden. Exklusion aber ist keine als legitim zu erachtende Ungleichheit in diesem Selbstbild mehr. Und genau deshalb wurde der Exklusionsbegriff in die öffentliche Debatte gebracht, um den Skandal zu thematisieren. Und jetzt muss ich einem weiteren Missverständnis vorbeugen. Bei der Exklusion handelt es sich nicht um ein Phänomen, das nur den Rand der Gesellschaft betrifft. Die Feststellung, dass Menschen in der Gesellschaft ausgegrenzt werden, zwingt dazu, danach zu fragen, wodurch und wie sie eigentlich ausgegrenzt werden. Und das zwingt dazu, den Blick vom Rand ins gesellschaftliche Zentrum zu lenken. Auch in diesem Sinne gilt, es ist notwendig, von der Ausgrenzung her zu denken, um zu verstehen, wie es um die Teilhabe im Inneren der Gesellschaft bestellt ist. Wir leben in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, auch in Deutschland. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin stellte fest, dass die verfügbaren Realeinkommen der höchsten Einkommensgruppe, also des obersten Zehntels der Einkommensverteilung, zwischen 1991 und 2016 um 35% zugenommen hat. Die darunterliegenden Einkommensgruppen, also das dritte bis zum neunten Zehntel, zwischen 8% und 19%. Während die beiden Zehntel mit dem niedrigsten Einkommen lediglich einen Zuwachs von 2% beziehungsweise sogar einen Rückgang zu verzeichnen haben. Und was darüber hinaus die Ungleichheit in der Verteilung der Vermögen betrifft, so ist sie exorbitant. Deutschland nimmt hier innerhalb der Eurozone den unrühmlichen Spitzenplatz ein. Aber die Verteilung von Einkommen und Vermögen liefert nur ein, wenn auch wichtiges Indiz für das Auseinanderdriften der Gesellschaft heute. Noch näher an die ungleiche Verteilung von Teilhabechancen führt eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie des Wissenschaftszentrums Berlin und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heran. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten gewissermaßen das Vorfeld der Exklusion, nämlich die Verbreitung von Prekarität in den Beschäftigungsverhältnissen und in den Haushaltslagen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich bei 12% der Befragten in diesem repräsentativen Haushaltssurvey über lange Zeit hinweg, sie haben immer 10-Jahres-Perioden verglichen, über längere Zeit hinweg prekäre Beschäftigung und prekäre Haushaltssituationen verbindet. Sie sprechen in diesem Fall von einer Zone der anhaltenden Prekarität. Werden Menschen, die am Arbeitsmarkt exkludiert sind, nicht einmal mehr ausgebeutet, wie es ein französischer Soziologe gesagt hat, so sind die Menschen in der Zone der Prekarität verschärfter Ausbeutung ausgesetzt. Bei weiteren 12% bzw. 14% verfestigten sich prekäre Verhältnisse in jeweils einer der beiden Dimensionen, Beschäftigung oder Haushalt. Die Autoren beschreiben dies als Zone gefährdeter Sicherheit. Materielle und Beschäftigungssicherheit gehören zu den unverzichtbaren Voraussetzungen gesellschaftlicher Teilhabe. Sie erlauben es, das gesellschaftliche Leben, das eigene Leben zumindest innerhalb der bestehenden Verhältnisse selbst zu gestalten. Für mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland, annähernd 40%, ist diese Sicherheit nicht mehr gegeben oder immer wieder in Frage gestellt. Der Blick von der Ausgrenzung in die Gesellschaft, ins gesellschaftliche Zentrum hinein, zeigt also, dass Exklusion nur die extreme Zuspitzung einer sozialen Entsicherung und verschärften Ausbeutung darstellt, die mittlerweile erhebliche Teile der Bevölkerung in der auseinanderdriftenden Bundesrepublik erfassen. Am anderen Extrem hat sich gleichzeitig eine Zone der Exklusivität herausgebildet, wie ich sie nennen will. Die in ihr lebenden und tätigen Personen sind die Sachwalter und Nutznießer von in transnationalen Unternehmen, an den Finanz- und Immobilienmärkten vermehrten und, das ist wichtig, über Generationen hinweg vererbtem Kapital. Herr Piketty hat das in seiner großen Studie wunderbar gezeigt, das Kapital im 21. Jahrhundert. An die Geschicke eines bestimmten Unternehmens oder die Lebensverhältnisse der Bevölkerung eines bestimmten Landes ist ihr eigenes Schicksal nicht mehr gebunden. Ich erinnere an Herrn Ackermann, der mal betont hat, die Deutsche Bank hat mit Deutschland nichts mehr zu tun. Wir sehen, was aus der Deutschen Bank geworden ist. Wie konnte es zum Auseinanderdriften der Teilhabemöglichkeiten kommen? Es würde mehr als einen eigenen Vortrag erfordern, dem im Einzelnen nachzugehen. Bei einem Versuch würde man aber sicherlich immer wieder auf entscheidende politische Weichenstellungen stoßen. Bei der Neuordnung der Devisen- und Finanzmärkte der westlichen kapitalistischen Welt in den 1970er Jahren, die der Spekulation weite Spielräume eröffnete und den Finanzinstituten eine bis heute dominierende Stellung in der Globalisierung einräumte. Darüber sind sich alle Sozialwissenschaftlichen einig. Wir leben heute in einem Finanzmarkt, Kapitalismus spezieller Art. Bei der Ausgestaltung der Institutionen der Europäischen Union mit der Priorität, die der Integration der Güter, Kapital- und Arbeitsmärkte vor der fiskalischen und sozialen Integration gegeben wurde. Ein Grund, sich an der Wahl zu beteiligen und gegenzusteuern. Entschuldigung. Bei der Steuerpolitik, der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Deutschland. Immerhin lässt sich die Richtung der Weichenstellungen angeben. In der Bilanz liefen sie auf eine Stärkung von Märkten und Kapitalmacht und eine Unterordnung der Politik hinaus. Zum Offenbarungseid der Politik kam es bei der Finanzmarktkrise 2008. Die Rettung von Großbanken mit Steuergeldern wurde als alternativlos bezeichnet. Die Regierungen hatten sich der Macht der Finanzinstitute zu beugen, too big to fail, die sie selbst gestärkt hatten. Alternativen aufzeigen wäre aber die genuine Aufgabe von Politik. Marktabhängigkeit führt notwendigerweise zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft. Was sind die sozialen Folgen? Einige, die soziale Teilhabe betreffend, habe ich bereits angesprochen. Exklusion und zunehmende Prekarität. Das Auseinanderdriften der Gesellschaft wirkt aber auch auf deren scheinbar stabile Segmente zurück. Marktabhängigkeit verschärft soziale Konkurrenz. Soziale Konkurrenz schafft und verschärft Unsicherheit, die übrigens keineswegs produktiv ist. Es ist ein immer wieder bestätigter empirischer Befund, dass Menschen, denen zum Beispiel Entlassungen drohen, deshalb überhaupt nicht produktiver arbeiten. Marktverhältnisse und Konkurrenz werden heute selbst innerhalb von Unternehmen simuliert und angetrieben, aber auch im öffentlichen Dienst. Letzterer kann gar nicht profitabel sein, soll aber dennoch nach betriebswirtschaftlichen Logiken funktionieren und Kosten sparen. Im öffentlichen Dienst sind mittlerweile Befristungen bei Ersteinstellung weiter verbreitet als in der Privatindustrie, in der Privatwirtschaft. Eine auseinanderdriftende Gesellschaft hat somit Folgen, selbst bei denen, die sich in der Zone relativer Sicherheit bewegen, um einen Begriff des WZB aufzunehmen. Relative Sicherheit ist eben nur relativ, vor allem im Blick auf die Zukunft der eigenen Kinder. International vergleichende Untersuchungen haben auf den Zusammenhang von Ungleichheit, sozialstaatlicher Absicherung und dem Grad der Verbreitung sozialer Ängste hingewiesen. Zunehmende Ungleichheit und schwache soziale Absicherung verstärken soziale Ängste in einer Gesellschaft. Soziale Ängste wiederum beeinträchtigen die Gesundheit und die Stabilität sozialer Beziehungen. Und umgekehrt, eine Reduzierung der Ungleichheit kommt, wie es eine Studie der OECD in ihrem Titel formulierte, allen zugute. Diese Erkenntnis wird allerdings kaum auf willkommene Einsicht bei denjenigen stoßen, die gegenwärtig vom Auseinanderdriften der Gesellschaft profitieren. Und gegen sie muss sie erst politisch durchgesetzt werden. Abschließend werfe ich noch einen Blick auf die kommunale Ebene. Ich hoffe, das ist mir noch vergönnt. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Hier zeigt sich das Auseinanderdriften von Teilhabemöglichkeiten in zweifacher Weise. Zum einen darin, dass wirtschaftlich und demografisch wachsende städtische und ländliche Räume schrumpfenden städtischen und ländlichen Räumen gegenüberstehen. Also nicht nur das Stadt-Land-Gefälle, sondern auch, es gibt auch prosperierende ländliche Regionen, durchaus Baden-Württemberg. Es zeigt sich aber auch innerhalb wachsender Städte, und zwar in einer Tendenz zur Polarisierung der Lebensverhältnisse. Und nur auf letztere will ich noch im Folgenden kurz eingehen. Ich hatte auf die drei Bereiche hingewiesen, in denen vornehmlich über den Grad gesellschaftlicher Teilhabe entschieden wird. Die abhängige Erwerbsarbeit und mit ihr verbunden das damit erzielte Einkommen, der Bürgerstatus und die sozialen Nahbeziehungen. Und ich hatte ebenfalls darauf hingewiesen, wie eng sie miteinander verkoppelt sind. Und Anzeichen für eine Polarisierung der Lebensverhältnisse zeigen sich in allen drei Bereichen in den Städten. Und ihre noch engere Verknüpfung würde die Gefahr von Ausgrenzungsprozessen verstärken. Was das Einkommen angeht, so ist in den Stadtregionen die Polarisierung noch stärker ausgeprägt als in den ländlichen Räumen. Polarisierung der Einkommen bedeutet, dass die Zahl der Haushalte mit hohem Einkommen ebenso wie die Zahl der Haushalte mit niedrigem Einkommen zunimmt, während die Haushalte mit mittlerem Einkommen zwar nach wie vor den größten Anteil stellen, aber weniger werden. Diese Entwicklung ist eng mit den Beschäftigungsverhältnissen in einer Stadt verbunden. Die Polarisierung der Einkommen fällt in den Stadtregionen am stärksten aus, in denen die Industriebeschäftigung zurückgeht und die Dienstleistungsbeschäftigung zunimmt. Das hat damit zu tun, dass die Löhne und Gehälter im Dienstleistungsbereich sehr viel weiter auseinandergehen als in der Industrie. Dienstleistungsunternehmen sind weniger tarifvertraglich gebunden. Der Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist deutlich höher, insbesondere in den konsumorientierten Dienstleistungen. Die produktionsbezogenen Dienstleister können wiederum, besonders die Finanzdienstleister, auch hohe Gehälter zahlen. Was den Bürgerstatus betrifft und damit auch die Ausgestaltung und Umsetzung sozialer Rechte, so kam den Kommunen in ihrer Geschichte immer eine besondere Aufgabe zu, nämlich die besondere Aufgabe, Daseinsvorsorge vor Ort zu betreiben. Damit leisteten und leisten sie immer noch wesentliche Beiträge zum sozialen Ausgleich als öffentliche Arbeitgeber und Gewährleister von bezahlbarem Wohnraum, sozialen Dienstleistungen und Gütern der kommunalen Infrastruktur, also Energie, Wasser, Entsorgung, Abwässern und Abfall. In dieser Eigenschaft wurden die Kommunen und haben sich die Kommunen selbst, Gelsenkirchen ist ein Beispiel, seit den 1980er Jahren geschwächt. Die Privatisierung oder Teilprivatisierung öffentlicher Güter ist dafür ein deutlicher Beleg. Sie erfolgte zum Teil auf Druck der Europäischen Union, die die Monopolstellung öffentlicher Versorgungseinrichtungen angriff, zum Teil in der Hoffnung, sich von drückender Schuldenlast zu befreien, vielleicht auch im guten Glauben an die Überlegenheit privatwirtschaftlichen Handels. Die hohen Erwartungen haben sich nicht erfüllt, weder bezüglich der Kosten noch bezüglich der Qualität der Leistungen. Einschlägige Beispiele sind die Energie- und Wasserversorgung. Am schwersten wiegen derzeit aber die Folgen von Privatisierung am Wohnungsmarkt, mit dem Verlust kommunaler Wohnungsbestände in einer Zeit, wo Mietpreisbindungen auslaufen. Und was schließlich die Lebensverhältnisse im Nahbereich angeht, so macht sich hier seit dem Ende der 1990er Jahre die Tendenz zur zunehmenden sozialräumlichen Segregation bemerkbar. Die ethnische Segregation ging eine Weile zurück. Das dürfte sich nach 2015 wieder verändert haben. Die soziale Segregation hat sich demgegenüber verstärkt. Die Fachfrau schüttelt den Kopf, also die ethnische Segregation scheint noch immer zurückzugehen. Die soziale Segregation hat sich verstärkt. In einer Studie von Jürgen Friedrichs und Sascha Triemer wurden unter anderem Segregation über den Anteil der Arbeitslosen und Bezieher von Sozialhilfe in einem Bezirk oder in einer Nachbarschaft gemessen. Bei der sozialen Segregation greifen Einkommenspolarisierung und Verknappung erschwinglichen Wohnraums ineinander. Und das bringt diese Ausgrenzungsprozesse in Gang. Damit erhöht sich die Gefahr problematischer Kontexteffekte, wie wir Soziologen das nennen, dass die bereits schwierigen Lebensumstände von Haushalten mit geringem Einkommen durch Mängel der Infrastruktur, eingeschränkte Sozialkontakte und Außenstigmatisierung der Wohnumgebung noch weiter erschwert werden. Die Kommunen befinden sich angesichts des Auseinanderdriftes der Gesellschaft in einer besonders schwierigen Situation. Denn sie haben die Folgen zu bewältigen. Die Menschen leben ja nicht irgendwo, sondern leben in Städten und Dörfern. Und die sind im Rahmen von Kommunen organisiert. Die Kommunen sind dafür aber nicht gut genug gerüstet, weder finanziell noch in ihren institutionellen Kompetenzen. Vor allem können sie die Ursachen des Auseinanderdriftens nicht beheben, denn die sind, wie ich angesprochen habe, in erster Linie auf der nationalen, europäischen und globalen Ebene zu suchen. Vor allem dort müssen sie auch angegangen werden. Dennoch können und dürfen sich auch die Kommunen ihrer politischen Verantwortung nicht entziehen. Wo befinden sich, nach dem gerade gesagten, Ansatzpunkte auch auf der kommunalen Ebene, um den Polarisierungstendenzen der Städte entgegenzuwirken? Also wegen der Knappheit der Zeit kann ich hier nur ganz wenige, die mir besonders wichtig erscheinen, kurz ansprechen. Wenn die Polarisierung der Einkommen in solchen Stadtregionen am stärksten ausfällt, in denen die Dienstleistungsbeschäftigung wächst, die industrielle Beschäftigung aber abnimmt, dann ist Strukturpolitik zugleich Einkommensverteilungspolitik. Und hier setzt die Kritik an den Städten an, die ihnen vorwirft, zu einseitig auf Beschäftigungswachstum allein in der Dienstleistungsökonomie zu setzen. Ein im letzten Jahr erschienener Beitrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin verweist bereits auf Anzeichen für eine Reurbanisierung der Industrie, und zwar sowohl im Hightech-Bereich als auch im Low-Tech-Bereich. Das heißt, Neugründungen, Unternehmensgründungen finden weit überproportional, überdurchschnittlich in Städten, in Stadtregionen wieder statt. Also das Augenmerk allein auf die Dienstleistungsbeschäftigung zu richten, kommt einer Vergeudung produktiver Potenziale gleich und verschärft die Ungleichheit in Richtung Polarisierung. Und das gilt auch noch in einer weiteren Hinsicht. Städte auch als Produktionsstätten wieder zu entdecken, ist für ihre soziale Integrationskapazität von erheblicher Bedeutung. Mit dem Begriff Urban Manufacturing wird in den USA eine Tendenz beschrieben, die auch in deutschen Großstädten anzutreffen ist. Die Etablierung von vorwiegend kleinen Produktionsbetrieben, die mit hochwertigen Nischenprodukten oder als Zulieferer für sogenannte kreative Dienstleister tätig und erfolgreich sind und dazu Standortvorteile in zentralen Lagen der Städte nutzen, aber auch brauchen, aber auch benötigen. Diese Betriebe wirken integrativ, weil sie Arbeitsmöglichkeiten für ein breites Spektrum von Qualifikationen bereitstellen. Sie bedürfen dafür aber auch der Standortabsicherung, der stadtplanerischen Instrumente und eines längstfälligen Mieterschutzes auch für Gewerbetreibende. Eine Politik gegen Polarisierung wird überdies nicht umhinkommen, die Kommunen wieder in die Verantwortung für lebenswichtige öffentliche Güter zu nehmen und sie damit auch wieder als öffentliche Arbeitgeber zu stärken. Das allein garantiert allerdings noch nicht Qualität und erschwinglichen Preis der Leistung und auch nicht, dass erzielte Überschüsse dem Gemeinwohlzweck zugeführt werden. Schlechtes Beispiel waren die Deutschen, waren die Hamburger und die Berliner Wohnungsgesellschaften. Parlamente reichen als Kontrollinstanzen offenbar nicht aus, dies zu gewährleisten, wie die Geschichte missratener und parlamentarisch abgesegneter Privatisierungen belegt. Deshalb bedarf es zugleich neuer Partizipationsformen, um Bürgerbeteiligung und Bürgerkontrolle zu stärken. Ein Gut, auf das niemand verzichten kann, ist die Wohnung. Da der Wohnungsmarkt das Problem und nicht die Lösung ist, bedarf es der öffentlichen Hand von Kommunen, Ländern und Bund, die Polarisierungstendenz durch die nachhaltige, ich betone nachhaltig, nicht auslaufende Mietpreisbindungen sind nicht nachhaltig, von erschwinglichen, dem Markt entzogenen Wohnungen in allen Quartieren der Stadt zu durchbrechen, wenn man soziale Segregation verhindern will. Und schließlich, nicht zuletzt, entscheidet sich an der Qualität und Lage von Schulen, und darüber wird gleich noch gesprochen werden, ob es gelingt, die Polarisierungstendenzen aufzuhalten. Eltern aus den Mittelklassen vermeiden Schulen, davon wird gleich die Rede sein, die mehrheitlich von Kindern aus migrantischen und oder einkommensschwachen Haushalten besucht werden, sobald sie erwarten, dass die Ausstattung der Schule und die Qualität des Unterrichts ihren Anforderungen an die Förderung der eigenen Kinder nicht genügt. Sie haben das Beispiel angesprochen. Die Folgen sind eine Verstärkung der sozialen Segregation im Quartier, die einen gehen weg, die anderen bleiben, oder eine über die Segregation im Wohnumfeld noch hinausgehende soziale Segregation in den Schulen. Mittelklasseneltern melden ihre Kinder einfach über Fake-Adressen irgendwo anders an. Deshalb gilt es, gezielt Schulen in den potenziell benachteiligten Quartieren zu fördern, um die soziale Mischung zu stärken und die positiven Lerneffekte, die daraus in den Schulen resultieren können, zu nutzen. Allerdings, die Kehrseite sind mögliche Verdrängungseffekte. Um diesen Verdrängungseffekten vorzubeugen, sind flankierende Maßnahmen des Mieterschutzes und der öffentlichen Wohnungsversorgung unverzichtbar, also die Koppelung der Wohnungsfrage mit der Schulfrage. Unter diesen Bedingungen können Schulen eben auch wichtige Ankerpunkte für soziale Mischung werden oder sein. Jetzt werden Sie ja vielleicht sagen, das machen wir doch alles schon. Umso besser, dann verstehen Sie meinen Beitrag bitte als Bekräftigung und Bitte, darin nicht nachzulassen, in diesen für das gesellschaftliche Zusammenleben so wichtigen und kritischen Zeiten. Ich danke Ihnen.